Heute bei «Apropos» schärfere Regeln für die UBS.
Es braucht gezielt eine höhere Eigenkapitalausstattung, eine verbesserte Liquiditätsversorgung und Massnahmen gegen Managementversagen und Boni-Exzesse.
Der Bundesrat wird voraussichtlich heute die neuen Eigenkapitalvorschriften für Schweizer Grossbanken verkünden. Also vor allem für die UBS.
Die UBS ist heute die einzig verbleibende global systemrelevante Bank in unserem Land. Was sich bei der Credit Suisse ereignet hat, darf sich nicht wiederholen.
Der Entscheid vom Bundesrat ist das vorläufige Ende von einem Streit zwischen der Politik und der UBS, wo je länger, je hässiger geführt worden ist. Mit Leaks, mit Indiskretionen, mit einmal mehr und einmal weniger versteckten Drohungen.
Die Frage, die man beantwortet, ist letztlich, wer trägt das Risiko? Trägt das Risiko die Bank oder trägt das Risiko der Steuerzahler? Man muss aber für den Krisenfall absichern, dass Steuerzahlerinnen und Steuerzahler so wenig wie möglich belastet werden.
At working level we are trying to present the case for why it's totally unnecessary and incredible penalizing. That's an extreme overreaction. That will not really help foster Switzerland as a leading financial center.
Ich empfinde den Vergleich mit der Credit Suisse als Beleidigung. Wir sind eine völlig andere Bank mit einem anderen Modell.
We are a very different bank with a very different model.
Was steckt hinter dem Streit? Wie ernsthaft ist er? Und was würde es für die UBS bedeuten, wenn die Regeln tatsächlich richtig streng würden? All das besprechen wir heute in der neuen Folge von «Apropos» im nächsten Podcast vom Tagesanzeiger der Bern und der Basel-Zeitung. Und zwar mit dem Jorgos Brusos. Er ist Chef vom Wirtschaftsteam von der Media und hat zusammen mit dem Reporter Christian Zürcher die Geschichte von diesem Streit aufgeschrieben. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Jorgos.
Hoi Philipp.
Jorgos, wir haben heute ein ziemlich kompliziertes Thema ausgesucht.
Ja, es ist nicht ganz einfach, genau.
Aber es ist wichtig, kann man glaube ich sagen, oder?
Es ist wichtig und es geht auch irgendwie jeden an, ja. Weil schlussendlich geht es ja um, wie gehen wir mit der letzten verbleibenden internationalen Grossbank hier in der Schweiz um und wie wohl können wir uns fühlen mit dieser Bank hier in der Schweiz.
Wir nähern uns dem Thema Eigenkapitalvorschriften sehr sanft und sehr grundsätzlich.
Am letzten Mittwoch, am 15. März, wurde dann aufgrund der turbulenten Entwicklungen am Markt klar, dass die Liquidität der Credit Suisse nicht mehr gesichert ist.
Im Frühling vor 2 Jahren ist die Credit Suisse, die jetzt damals noch geht, vor dem Bankrott gestanden und ist in letzter Sekunde gerettet worden. Wie genau?
Ja, ich meine, Rettung ist ein grosses Wort, das ist eine Ansichtssache, oder? Ich meine, gerettet worden ist sie nicht wirklich, sie ist einfach in höchster Not von der UBS gekauft worden. Der Bund hat die sogenannte Rettung orchestriert. Man hat dort innerhalb von wenigen Tagen hat man ein Päckchen geschnürt, dass die Credit Suisse nicht unkontrolliert crasht und so die internationalen Finanzmärkte könnte mitreissen und alles, sagen wir, beste, einfachste und vielleicht sogar einzige Lösung ist die Übernahme durch die UBS dann möglich gewesen. Und ja, das hat man in ein paar Tagen angeklopft unter der, sagen wir mal, Ägide von der Finanzministerin Karin Keller-Sutter und UBS-Präsident Colm Kelleher.
Nun, heute konnten nun die Verhandlungen zwischen der UBS und der CS erfolgreich abgeschlossen werden. Konkret hat der Bundesrat eine Garantie im Umfang von 9 Milliarden Franken gesprochen, um allfällige Risiken der UBS zu reduzieren.
I am pleased to be here today as we announce this integration, one that reinforces Switzerland as a leading global financial center.
Politikvertreter sind uns gesagt, in der Person von der Karin Keller-Sutter, die Bankenwelt ist in der Person von Colm Kelleher vertreten gewesen und die zwei haben in größter Harmonie funktioniert, kann man glaube ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das muss man auch sagen, das ist eigentlich ein grosser Erfolg, wie das gelaufen ist. Das ist sehr professionell, sehr zügig und sehr klar abgelaufen und auch entsprechend umgesetzt worden von den involvierten Personen und all diesen Schnittstellen, die da haben müssen mitspielen in der Schweiz und im Ausland.
Bringing UBS and Credit Suisse together will build on the best skills available in the Swiss Financial Center and enhance the combined organization's ability to serve our clients and deepen our best-in-class capabilities.
Unser oberstes Ziel war es, die Interessen der Schweiz zu wahren. Und es ging darum, einen Beitrag zur Stabilisierung der internationalen Finanzmärkte zu leisten, den Finanzplatz Schweiz zu schützen und auch unsere Volkswirtschaft zu schützen.
Die Bank ist übernommen worden, der schlimmste Schaden ist abgewendet worden von der Schweizer Wirtschaft, auch von der internationalen Wirtschaft. Dann haben sich die Wege von diesen beiden Gruppen, von der Politik und von der Bank wieder getrennt. Die Bank hat gemacht, was eine Bank so macht. Geld verdienen, Rendite und so weiter. Politik auch. Die Politik hat einen Massnahmenkatalog ausgearbeitet, wo Ideen drin gestanden sind, um einen nächsten Crash zu verhindern. Wie viele Ideen sind in diesem Paket gestanden?
Ja, vor einem Jahr, im April, hat Bundesrätin Keller-Sutter ein Paket vorgeleitet, sogenannte Too-Big-to-Fail-Bericht. Also mit Massnahmen drin, 22 sind es und 7 Vorschläge, wo sollten dafür sorgen, dass die nächste Bankenkrise nicht mehr so gefährlich wird für die Schweizer Wirtschaft. Ich meine, es ist leider sehr wahrscheinlich, dass die nächste Krise wird wieder kommen. Es wird wieder irgendwann einmal eine Bank in Straucheln geraten. Es könnte auch die UBS sein, es könnten auch kleinere Banken sein, es könnte auch Banken im Ausland sein. Und wenn es aber so weit kommt, dann will man dann besser gerüstet sein. Und man will auch Instrumente schaffen, um quasi die Wahrscheinlichkeit verhindern, dass es überhaupt so weit kommen kann. Aber null ist sie leider nicht.
Mm. 22 Massnahmen hat Karin Keller-Sutter vorgestellt vor einem Jahr. Kannst du jetzt die wichtigsten sagen?
Ja, klar. Zum Beispiel soll die Finanzaufsicht, die FINMA, soll gestärkt werden. Sie soll mehr Kompetenzen bekommen und mehr Mittel. Für die Manager der Banken sollen verbindlichere Regeln gelten, sodass klar ist, wer für welches Geschäft wirklich verantwortlich ist, dass man diese Menschen auch zur Rechenschaft ziehen kann, wenn etwas schief läuft. Und die Banken sollen gebüßt werden können, wenn sie ein Seich machen. Und es soll auch Regeln für die Vergütung der Bankmanagerinnen und Bankmanager geben, sodass sie keinen Boni bekommen, wenn es einen Unfall gibt. So wie es halt bei der Credit Suisse leider passiert ist.
Gegen die Mehrheit dieser Massnahmen haben die Banken gar nichts. Gegen eine hat eine Grossbank etwas dagegen. Gegen welche?
Ja, genau. Also, es ist ein bisschen, je nach Bankengruppe, ist es ein bisschen unterschiedlich. Also, es ist bei den kleinen Banken zum Beispiel, die sagen, da die Regeln für die Manager, das finden sie so ein bisschen mühsam, weil das haben sie eh schon. Bei ihnen ist völlig klar, wer verantwortlich ist für welches Geschäft, weil sie sind nicht so gross, dass man könnte die Übersicht verlieren. Jetzt, für die UBS, die hat aber jetzt, würde ich mal mit der allergrößten Mehrheit von diesen Vorschlägen hat sie überhaupt kein Problem, weil sehr viele von denen gelten für sie im Ausland schon. Sei es von der Londoner Aufsicht oder von den US-Behörden, die müssen eigentlich das alles im Ausland schon erfüllen. Und eine gibt es aber, die ist für die UBS sehr schmerzhaft. Und das hat sie auch schon von Anfang an ziemlich klar gemacht.
Und welche ist das?
Dort geht es darum, dass sie mehr Kapital muss halten muss. Also ein grösseres Sicherheitspolster. Und zwar vor allem für Töchter, die sie im Ausland hat. Also die Niederlassungen von der UBS im Ausland, die muss sie heute nur mit einem Polster von 60% unterlegen. Und man geht davon aus, dass der Bund wird vorschlagen, dass die mit bis zu 100% Eigenkapital unterlegt sein können. Und das heisst, dass wenn die UBS in eine Krise geraten würde, dass dann wie mehr Sicherheiten herum wären, um Bank zu stützen.
Jetzt nähern wir uns dem Kern von diesem Thema, von diesem Podcast. Es geht um Eigenkapital. Kannst du jetzt genau sagen, was Eigenkapital genau bedeutet im Bankenwesen?
Ja, von da gibt es x Definitionen. Ich meine, die einfachste ist ja halt, das ist eine Art ein Risikopuffer. Und wenn eine Bank Verlust macht, dann kann sie die mit dem Eigenkapital ausgleichen. Und wenn das Eigenkapital sich dann null nähert, dann wird es gefährlich, weil dann könnte die Bank in Schieflage geraten. Und ja, die Leute kommen dann Angst über, um ihr quasi eingezahltes Sparguthaben und ziehen dann das in kürzester Zeit ab. Dem sagt man Bankrun. Und quasi um die Wahrscheinlichkeit von einem Bankrun eigentlich auszuschliessen, haben sehr viele legen wir berufene Leute das Gefühl, ein möglichst hoher Anteil Eigenkapital sei wichtig. Und wie hoch das denn genau soll sein und für was da genau drin zählt und so weiter und so fort, das ist dann aber halt eine grosse Diskussion zwischen Bankerinnen und Banker und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Und der Politik. Einfach, dass ich es genau verstanden habe. Das Eigenkapital ist der Teil vom Geld, das die Bank wie im Tresor selber hat. Nicht unbedingt physisch, wahrscheinlich auch virtuell, aber das ist wirklich das Geld, das ihnen gehört.
Ja, genau. Und dann gibt's noch endlos viele Sonderregelungen, was dann quasi zu dem Geld oder zu dem Guthaben gehört. Zum Beispiel kann man auch sagen, werthaltige Anlagen, die gehören auch dazu. Zum Beispiel gibt's einen Streit, ob jetzt die Software, wo die Bank selber entwickelt hat, ob die jetzt quasi eine werthaltige Anlage ist oder nicht. Da gibt's jetzt zum Beispiel sehr unterschiedliche Meinungen. Zum Teil sagen die Banken ja, weil das ist, wenn man so viel drin investiert, das muss einen Wert haben, das müssen wir anrechnen können. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, die Software, wenn es die Bank nicht mehr gibt, dann hat ja auch die Software keinen Wert. Also dort wird es relativ technisch, aber das ist halt auch ein wichtiger Punkt in dieser Diskussion.
Mhm. Wie viel Prozent von einer Bank sind denn heute grundsätzlich von Eigenkapital unterlegt?
Für das gibt es verschiedene Werte, um das zu messen. Und es gibt zwei Werte, die man so international gern vergleicht. Das ist sozusagen das ungewichtete Eigenkapital. Das ist wirklich das, so das härteste vom harten Eigenkapital, wenn man so will. Und das ist bei der UBS zum Beispiel jetzt 5%. Bei der Deutschen Bank ist es etwa gleich viel. Und bei der Bank of America ist es etwa 6,7%. Dann gibt es das risikogewichtete Eigenkapital. Und dort wird es ein bisschen komplizierter. Dort setzt man es dann in Abhängigkeit zu dem Geschäft, das eine Bank macht. Und dort sieht es dann schnell besser aus. Dort ist es bei der UBS bei 14% und bei anderen Banken aber eine Ecke höher. Und darum kann man auch sagen, die UBS liegt jetzt bei diesen Werten, steht sie eigentlich gut da, aber sagen wir mal, im internationalen Vergleich ist sie jetzt nicht super gut.
Und wie hoch der Anteil vom Eigenkapital bei der internationalen Töchtergesellschaft von der UBS ist, hast du vorhin schon gesagt, das sind die 60%, oder?
Ja, genau.
Sehr gut. Was erhofft sich die Politik, wenn sie jetzt die Vorschriften für die internationalen Töchterorganisationen, für die Vorschrift für den Eigenkapitalanteil erhöht?
Die Politik glaubt, dass dann bei einer nächsten Krise Banken einfacher abgewickelt werden können. Und dass es zum Beispiel einfacher möglich ist, zum ausländische Tochterfirmen aus einer Bank rauszulösen und separat zu verkaufen. Weil das hat man beim Untergang von der Credit Suisse gemerkt. Die Eigenkapitalquoten von diesen Tochterfirmen, die sind sehr schwierig gewesen. Die sind zum Teil verrechnet gewesen mit der Muttergesellschaft. Und das hat dann sehr komplexe Probleme gegeben, wenn man hätte wirklich wollen, sagen wir mal jetzt das US-Geschäft oder die Investmentbank oder was auch immer, einfach aus der Bank rauslösen und einem Käufer abzugeben. Und jetzt glaubt man, wenn man einfach dafür sorgt, dass die Tochterfirmen genug mit Sicherheiten ausgestattet sind, dann wäre das für den nächsten Krisenfall einfacher.
Das erhofft sich die Politik. Was befürchtet die Bank, wenn die Politik das jetzt macht?
Die Bank ist sich sehr sicher, dass sie für das zusätzliches Kapital muss auftreiben muss. Das hat sie nicht einfach rumliegen jetzt, weil das behaltet sie sozusagen nicht auf Reserve, wenn sie es nicht braucht. Und das heisst, die Bank sagt, sie ist dann weniger profitabel wie die vergleichbare Konkurrenz. Und es gibt auch eine Schätzung, wie viel Kapital das ungefähr ist, was sie da braucht. Man redet etwa von 15 bis 25 Milliarden an zusätzlichen Polster, die die UBS müsste aufbauen.
Das heisst, in der Kurzformel, je mehr Eigenkapital eine Bank muss haben, desto weniger Rendite und desto weniger Boni für die eigenen Mitarbeiter gibt es.
Ja, es sind zwei Sachen. Das eine ist, die Aktionäre sind unzufrieden, weil das heisst, eine Weile lang wird die UBS müssen mehr von ihren Gewinnen einbehalten, um das Polster aufzubauen. Das heisst, sie kann weniger Dividenden ausschütten, sie macht schlichtweg weniger Gewinn. Das heisst, der Aktienkurs steigt weniger stark von der UBS. Man sieht auch jetzt schon, er ist zurückgefallen gegenüber anderen Konkurrenten, die die Regelung nicht in Aussicht haben. Und schlussendlich, klar, Boni-Pakete, die hängen auch am Aktienkurs und die fallen kleiner aus, wenn der Aktienkurs weniger stark steigt.
Die Diskussion über die Eigenkapitalvorschriften, die läuft schon seit einem Jahr. Was ist denn die Begründung, die konkrete, von der Karin Keller-Sutter?
Ja, sie sagt, wir haben sozusagen den Unfall gehabt, oder? Vor zwei Jahren, quasi den Sündenfall mit dem Niedergang von der Credit Suisse. Und jetzt muss man einfach alles dafür machen, dass in der Schweiz nicht ein zweiter derartiger Unfall so wieder passieren kann. Und das ist eine Sicherheit, eine zusätzliche Sicherheit, die da eingebaut werden kann, um das zu verhindern.
Die Frage, die man beantwortet, ist letztlich, wer trägt das Risiko? Trägt das Risiko die Bank oder trägt das Risiko der Steuerzahler? Man muss aber für den Krisenfall absichern, dass Steuerzahlerinnen und Steuerzahler so wenig wie möglich belastet werden.
Weil die Diskussion schon so lange läuft, weiss man auch, wie die UBS da mitmacht und wie sie auf das reagiert. Und sie hat nicht so grosse Freude, oder kann man glaub sagen?
Nein, das hat sie von Anfang an schon sehr klar gemacht. Es ist auch noch interessant, wo die, sagen wir mal, wo der Too Big to Fail-Bericht vorgelegt worden ist, hat die UBS-Aktie da schon gerade an diesem Tag ein Stückchen verloren, weil auch die Analystinnen und Analysten, die wie eine Bewertung abgeben zu der UBS, die haben dann auch gecheckt, das wird dir Geld kosten. Und seither hängt das ein bisschen über dem Aktienkurs von der UBS. Und entsprechend mal mehr, mal weniger laut wehrt sich die UBS und ihre berühmten Exponenten wie der Bankchef Sergio Amotti und Colm Kelleher und die anderen prominenten Manager, die wehren sich ziemlich immer lautstärker gegen die Vorlage.
At working level we are trying to present the case for why it's totally unnecessary and incredible penalizing. That's an extreme overreaction that will not really help foster Switzerland as a leading financial center.
Ich empfinde den Vergleich mit der Credit Suisse als Beleidigung. Wir sind eine völlig andere Bank mit einem anderen Modell.
Du sagst es, es gibt in der Schweiz verschiedene Arten zu lobbyieren. Eher so ein bisschen subtil oder eher so ein bisschen fordernder. Jemand, der das eher subtil macht, ist der Markus Ronner.
Markus Ronner, hat dich wohl gefühlt heute Abend in der Politik?
Ja, ich glaube, wie gesagt, das war für mich das erste Mal. Und mein Job ist normalerweise das Banking und nicht die öffentliche Diskussion, aber im Großen und Ganzen okay.
Er hat sich im Namen von der UBS in die Diskussion eingeschaltet. Warum geht er?
Der Markus Ronner ist verantwortlich für das Einhalten der Regeln und den Kontakt zu der Politik bei der Bank. Und darum kommt er wahnsinnig gut raus bei diesen Themen.
Wir sind völlig mit der Bundesrätin. In einem Extremfall darf das Risiko nicht beim Steuerzahler sein. Was wir bis zu vermisst haben die letzten zwei Jahre, ist, was wirklich passiert, wenn es eine Krise gibt. Weil es wird wieder Krise geben. Hoffentlich dann nicht mit der UBS, aber man kann es nie ausschliessen in der Zukunft. Wir müssen jetzt viel besser mal schauen, wie man eine Krise wirklich bewältigen. Und wenn die Krise so weit führt, dass wirklich kein Kapital mehr da ist, dann hat zum Beispiel bei der UBS 100 Milliarden Fremdkapital, wo muss gewandelt werden.
Er ist wirklich, wie will man sagen, sozusagen ein Koryphäe für das Gebiet. Er kennt die UBS in- und auswendig. Er ist seit Jahrzehnten bei der UBS in verschiedensten Funktionen. Er hat einen super Draht zu Bern. Ist auch bei der Notübernahme von der Credit Suisse involviert gewesen. Und er kommt auch sehr gut über. Er ist ein sympathischer Kerl. Kann das sehr gut und einfach erklären. Wir sind ja doch alles sehr komplexe Themen. Und er kommt halt auch ganz bescheiden daher. Und darum ist er wahrscheinlich ein bisschen in dem politischen Diskurs, wo man ja auch nicht, sagen wir mal, zu überheblich rüberkommen sollte, ist er wie eine Idealbesetzung für die Rolle.
Also grundsätzlich glaube ich, dass man die richtige Lehre muss ziehen aus dieser Krise. Es kann nicht sein, dass so eine Krise passiert und nachher die Leute so tun wie nichts wäre. Wir haben gesagt, die Massnahmen im Grundsatz sind für uns sinnvoll. Wenn, und das hat der Bundesrat auch selber definiert, wenn die zielgerichtet, verhältnismäßig und international alliniert umgesetzt werden. Und warum ist international aliniert wichtig? Ist wichtig, damit man Wettbewerbsfähigkeiten halten kann. Und für uns, was absolut nicht geht, ist natürlich nachher, wenn man eine Kapitalanforderung hat, die de facto heisst, dass die UBS plötzlich 50% mehr Kapitalanforderungen hat, obwohl eigentlich die UBS vor zwei Jahren Teil der Lösung ist.
Sympathisch, bodenständig, normal, hat das verfangen, das Lobbying von der UBS, das Lobbying von Markus Ronner?
Ich glaube, in dem Sinn nicht, weil die UBS hat nach wie vor das Gefühl, sie ist nicht richtig angehört worden, man hört sie nicht. Die Regeln, die heute vorgestellt werden, mit denen kann die UBS nicht zufrieden sein. Sie hat das Gefühl, sie wird bestraft obwohl sie vor 2 Jahren der Schweiz einen grossen Gefallen gemacht hat und die Credit Suisse gekauft hat, ist ihre Wahrnehmung. Und jetzt kommt sie quasi wie noch eins auf die Kappe über für das.
Du bist jetzt ja nicht nur subtil versucht, sondern auch recht laut, kann man sagen, oder nicht?
Ja, sehr laut. Sie ist immer klarer geworden in der Ablehnung von diesen Regeln, hat immer stärker geschumpfen über das und hat auch ihre Leute immer mehr rausgeschickt. Es hat auch dann plötzlich Medienberichte gegeben, zum Beispiel in Bloomberg, dem internationalen Finanzdienst, oder bei Reuters, wo dann plötzlich irgendwelche Vorschläge auftaucht sind oder auch Drohungen. Jetzt ist umstritten, ob die wirklich aus der UBS rausgekommen sind. Zum Teil schon, zum Teil vielleicht auch nicht. Und bei diesen Drohungen geht es dann plötzlich darum gegangen, ja, wenn das kommt, dann hat die UBS gar keine andere Wahl, als aus der Schweiz wegzuziehen. Oder dann sind plötzlich irgendwie Vorschläge gekommen, wie wenn die Schweiz nicht so streng ist mit der UBS, dann würde sie selber sich bei gewissen riskanten Geschäften beschränken. Und das ist alles so ein bisschen, plötzlich hat das angefangen, so ein bisschen umschwirren, so die Drohungen und Kompromissvorschläge, die sind dann plötzlich da zum Thema geworden und es ist halt wirklich darum gegangen, zum Einfluss nehmen auf den Bundesrat und den Vorschlag, den er da am Vorbereiten ist.
Ist das realistisch, so ein Wegzug?
Hey, look, sicher gibt es die Szenarien. Ich meine, sehr viele grosse Firmen in der Schweiz überlegen sich ganz genau, muss ihren Hauptsitz in der Schweiz sein? Gibt es nicht andere Orte, die besser sind für sie? Die UBS hat garantiert auch so Szenarien, wo sie sich überlegt, ja, welcher Ort ist jetzt Singapur besser als die Schweiz? Zahlen wir dort weniger Steuern? Und gleichzeitig sagen da sehr, sehr viele Leute, es lohnt sich einfach nicht. Oder wenn es sich lohnt, dann erst mit einer sehr langen Frist und bis dahin hast du jetzt deinen Aktionären auch nicht viel Schlaues erzählen, wieso du das gemacht hast. Und darum, also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube nicht daran, wie es sich nicht lohnt.
Dass der Schweiz öffentlich ausgetragen wird und so laut Jorgos, ist das auch ein Zeichen von einer Entfremdung zwischen der Bank, zwischen der UBS und der Politik, die schon ein bisschen länger stattfindet?
Ich glaube ja. Es hat wie so eine Art Honeymoon gegeben nach dem Rettungsprojekt. Und dort sind sich ja fast ein bisschen in den Arm gelegen. Und seither ist man wie so ein bisschen auseinandergeraten. Und auch die UBS fühlt sich sehr unverstanden von der Politik. Sie sagen doch, wir haben doch geholfen und wir sind ins Risiko eingegangen und das Verdauen von der Credit Suisse ist immer noch nicht abgeschlossen. Das wird uns noch Jahre beschäftigen. Und die Politik ist gleichzeitig aber enttäuscht von der UBS, weil sie sehr schnell auch quasi die Löhne, zum Beispiel von Mermotti, sind wieder sehr hoch. Und das kommt dann halt sehr schlecht an der Politik. Die fühlt sich dann quasi wie auch so ein bisschen, ja, ein Stück weit verarscht, weil sie das Gefühl haben, ja, jetzt haben wir doch euch geholfen, um noch grösser zu werden und jetzt müsst ihr auch mitspielen, wenn wir das Gefühl haben, ihr seid zu gross und wir müssen etwas dagegen machen.
Wir nehmen den Podcast am Donnerstagmorgen auf Jorgos. Der Entscheid vom Bundesrat wird am Freitagnachmittag erwartet. Aus Sicht von der UBS, was ist Best Case, was ist Worst Case?
Die UBS rechnet eigentlich mit dem höchsten Wert. Also, dass sie die Auslandstöchter muss mit 100% unterlegen. Und das, mit dem geht eigentlich auch der Markt aus. Das heisst, möglicherweise wird heute bei der UBS-Aktie gar nicht so viel passieren, weil das ein Stück weit wie eingepreist ist. Sagt man dem. Es gehen eigentlich alle von dem aus und alle wissen ungefähr, wie es aussieht. Jetzt, wenn das so kommt, dann sagen Expertinnen und Experten, das könnte aber auch ein Problem geben für die UBS. Gewisse Geschäfte könnten unattraktiv werden und darum gibt es also Spekulationen darüber, dass die UBS dann könnte gewisse Geschäfte verkaufen oder auch einfach zusammenschrumpfen, weil sie sagen, oder sie könnten dann sagen, die sind so teuer für uns, die lohnen sich schlichtweg nicht mehr.
Soweit wird es diese Woche noch nicht kommen, weil der Entscheid vom Bundesrat, der ist noch nicht definitiv, oder?
Nein, genau, das ist eigentlich eine Vorlage, die ins Parlament hineingeht. Und dort wird der jetzt nochmal von den Politikern durchgecatcht. Und es kann sogar sein, dass es dann noch eine Abstimmung darüber gibt. Und wirklich in Kraft treten, würden dann die Regeln wahrscheinlich erst so um das Jahr 2028 herum. Und darum gibt es sogar Leute, die sagen, ey, für die UBS ist ja das super, weil der droht jetzt zwar grössere oder strengere Vorgaben, aber eigentlich muss sie gar nichts unternehmen, weil sie hat jetzt nochmal eine Schonfrist bekommen von gut 3 Jahren und ob es so schlimm kommt, das weiss man gar noch nicht.
Jogos, glaubst du, dass der Streit im besten Fall dazu führt, dass die Bank wieder ein bisschen näher an die Politik anrückt?
Ja, ich glaube schon, weil jetzt, sagen wir mal, das Lobbying geht wie von vorne los. Die müssen sich jetzt alle nochmal miteinander beschäftigen, die müssen jetzt alle nochmal miteinander reden. Auch der Herr Ronner wird sicher wieder gefragt sein und auf die Parlamentarier einreden und ihnen erklären, wieso das schädlich ist für die Bank. Und dann die Hoffnung ist natürlich eine andere eigentlich, oder? Dass quasi, dass dann auch wirklich etwas nützt und die UBS für die nächste Krise dann auch tatsächlich besser gerüstet wäre.
Aber das ist ja nicht gesagt, auch nach dem Entscheid vom Bundesrat nicht.
Nein, oder? Das ist überhaupt nicht gesagt. Und es ist natürlich auch möglich, dass das Parlament die ganze Sache komplett verwedelt. Und in 3 Jahren sind wir genau gleich weit wie heute. Und dann kommt die nächste Krise und dann haben wir keine andere Grossbank mehr, die dann die UBS könnte übernehmen.
Danke, Jogos.
Danke, Philipp.
Der Entscheid vom Bundesrat wird, wie wir gesagt haben, am Freitag erwartet. Wir werden den auf unserer Webseite natürlich eng begleiten, einordnen, kommentieren. So viel zu den Eigenkapitalvorschriften, die der Bundesrat im Kopf hat und die du UBS nicht so mag. Ich habe geschwätzt mit dem Jogos Brusos, er ist Wirtschaftschef von Tamedia. Die Folge von Apropos hat Laura Bachmann produziert. Ich heiße Philipp Loser und ich wünsche euch jetzt allen schöne Pfingsten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao zusammen.